SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous Mittag mit diesen Themen. Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy soll vor Gericht. Das verlangt die Pariser Staatsanwaltschaft. Bei uns gleich die Gründe. Wenig Probleme mit Flüchtlingen und trotzdem die rechtspopulistische AfD wählen. Erklärungen zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Dann, wenn die Solidarität verebbt.
Am Anfang, als wir anfingen, dann wurden wir komplett überrannt mit Anfragen. Und jetzt müssen wir aufrufen, wenn wir jemanden suchen, und dann meldet sich vielleicht jemand.
Neue kleine Hilfsvereine, ein Jahr nach den vielen Flüchtlingen auf der Balkanroute. Und um 13 Uhr die große AHV-Debatte und die zentrale Frage vor der Abstimmung am 25. September. 10% mehr AHV für alle Seniorinnen und Senioren, ist das auch bezahlbar? Die Abstimmungskontroverse um 1. Am Mikrofon Simon Loy, schönen Mittag. Der ehemalige französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy muss sich vor Gericht verantworten. Das verlangt also die französische Staatsanwaltschaft. Sie wirft Sarkozy und 13 weiteren Angeklagten vor, den Präsidentschaftswahlkampf 2012 mit illegalen Mitteln finanziert zu haben. Was das nun heißt für Sarkozy, der erneut Staatspräsident werden will, aus Paris, Charles Lieber.
Es geht um 18,5 Millionen Euro. Um diesen Betrag soll die damalige Partei von Nicolas Sarkozy, die UMP, die finanzielle Obergrenze überschritten haben, welche das französische Wahlrecht allen Kandidaten im Präsidentschaftswahlkampf auferlegt. 2014 gab der Wahlkampfleiter von Sarkozy zu, das Wahlkampfbudget gefälscht zu haben. Die von der UMP beauftragte Kommunikationsagentur Pygmalion hatte falsche Rechnungen ausgestellt, um die wahren Kosten für die pompösen Wahlauftritte des Kandidaten Sarkozy zu kaschieren. 13 Personen des Wahlkampfteams waren Teil des Systems. Zu diesem Schluss kommt die Staatsanwaltschaft und stellt sie unter Anklage. Im Fall von Nicolas Sarkozy konnten die Untersuchungsbehörden offenbar nicht nachweisen, dass er vom System der falschen Rechnungen wusste. Sie erachten es aber als erwiesen, dass der Kandidat Sarkozy darüber im Bild war, dass die finanzielle Obergrenze für seinen Wahlkampf überschritten wurde. Hierfür muss er sich nun wahrscheinlich vor Gericht verantworten. Diese Anklage ist für Sarkozy ein großer politischer Rückschlag. Der umstrittene Politiker hat vor 2 Wochen angekündigt, dass er im kommenden Frühjahr erneut für die Präsidentschaftswahlen kandidieren will.
Nun weitere Nachrichten des Tages mit Daniel Hofer.
In der nordfranzösischen Hafenstadt Calais ist die bisher größte Demonstration gegen das dortige Flüchtlingslager im Gang. Laut der Nachrichtenagentur AFP verursachen Lastwagenfahrer absichtlich lange Staus. Gleichzeitig haben hunderte Menschen eine Menschenkette gebildet. Im Flüchtlingslager leben laut den Behörden rund 6.900 Flüchtlinge. Hilfsorganisationen sprechen sogar von 9.000. Die meisten von ihnen versuchen nach Großbritannien zu gelangen. Vor allem Transportunternehmen und Ladenbesitzer klagen über negative Auswirkungen. In Syrien sind bei mehreren Anschlägen an verschiedenen Orten mindestens über 40 Menschen ums Leben gekommen. Zu 5 dieser Attacken kam es in den Städten Tartus und in Homs, die von den Regierungstruppen gehalten werden. Wer diese Anschläge verübt hat, ist noch nicht bekannt, schreibt Agence France-Presse. Sie bezieht sich dabei auf die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana. Ebenso unbekannt sind die Urheber einer Explosion in der Stadt Hasaka, die von syrischen Kurden kontrolliert wird. Bei den Parlamentswahlen in Hongkong haben die demokratischen Kräfte über ein Drittel mehr Stimmen erzielt. Das zeigen die letzten Teilergebnisse. Die Pro-Demokraten behalten damit das Vetogewicht, mit dem sie Vorlagen aus Peking blockieren können. Erstmals Sitz im Parlament gewonnen haben demnach auch die mehrheitlich jungen Aktivisten der sogenannten Regenschirmproteste. Die Bewegung hatte vor 2 Jahren wochenlang für mehr Demokratie und Selbstbestimmung in Hongkong demonstriert. In Hongkong gilt ein eingeschränktes Wahlrecht. Gegenwärtig werden nur etwas mehr als die Hälfte der Abgeordneten direkt gewählt. Die anderen werden durch mehrheitlich Peking-treue Interessengruppen bestimmt. Die USA haben erneute Raketentests Nordkoreas verurteilt. Die Tests seien ein Verstoß gegen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats. Außerdem seien die Raketen eine Gefahr für zivile Flugzeuge und für Handelsschiffe in der Region, sagte ein Sprecher der US-Regierung. Das chinesische Außenministerium teilte mit, es hoffe, dass alle involvierten Parteien nach den Tests auf Schritte verzichten würden, die zu weiteren Spannungen führen könnten. Nordkorea hatte kurz zuvor 3 Raketen in Richtung japanisches Meer abgefeuert, wie das südkoreanische Verteidigungsministerium bekannt gab. In der Schweiz behandelt rund die Hälfte der Senioren ihre Hörprobleme nicht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag von Pro Senectute. Gemäß dieser leben in der Schweiz rund 450'000 Menschen über 65 mit einem Hörproblem. 46% von ihnen tun nichts dagegen. Im Schnitt ging es 7 bis 10 Jahre, bis jemand nach dem ersten Verdacht auf Schwerhörigkeit überhaupt einen Hörtest mache. Damit gehe wertvolle Zeit verloren. Gutes Hörvermögen sei jedoch ein wichtiger Faktor, um so lange wie möglich selbstständig und sicher zu leben. Die Grossbank Credit Suisse hat den Verwaltungsrat für ihre neue Schweizer Tochter zusammengestellt. Verwaltungsratspräsident wird ab Anfang Oktober Alexandre Zeller, wie die Bank mitteilt. Gleichzeitig werde Zeller als Verwaltungsratspräsident der SIX Group zurücktreten, meldet die Nachrichtenagentur AWP. Die Credit Suisse will laut Mitteilung noch im 4. Quartal ihren Betrieb als eigenständige Schweizer Bank aufnehmen, sofern bis dann alle Bewilligungen vorliegen. Etwas mehr Gäste aus der Schweiz, etwas weniger aus dem Ausland. So lassen sich die Übernachtungszahlen der einheimischen Hotellerie für den Juli zusammenfassen. Insgesamt gab es 4,1 Millionen Übernachtungen. Dies ist gemäß dem Bundesamt für Statistik eine Abnahme von 0,4% im Vergleich zum Juli 2015. 2,3 Millionen Logiernächte gingen auf das Konto von Gästen aus dem Ausland. Inländische Gäste sorgen für 1,8 Millionen Übernachtungen. Von Januar bis Juli verzeichnet die Hotellerie einen Rückgang der Übernachtungen von 1% verglichen mit der Vorjahresperiode. Das Wetter am Nachmittag lässt der Regen vor allem im Flachland allmählich nach und es gibt erste Aufhellungen, sonst ist es noch nass bei 16 bis 20 Grad. Morgen ist es im Osten noch länger bewölkt und örtlich nass, sonst ist es ziemlich sonnig bei 23 Grad. Im Tessin ist es mit kräftigem Nordföhn ziemlich und morgen meist sonnig bei 27 Grad.
Im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern leben nur wenige Flüchtlinge und trotzdem hat die rechtspopulistische AfD mit ihrer Politik gegen Flüchtlinge aus dem Stand 21% der Stimmen gemacht bei den Landtagswahlen dort. Der AfD ist es also gelungen, die Angst vor Flüchtlingen zu schüren. Die Anti-Merkel-Saat, man kann es so sagen, ist aufgegangen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Merkel-Partei CDU holte mit 19% weniger Stimmen als die AfD. Ein Flüchtlingsproblem haben die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern also nicht wirklich und trotzdem wählen viele AfD. Peter Vögeli in Berlin, was ist denn genau das Problem mit den Flüchtlingen dort?
Also zahlenmäßig ist es keines. Es kamen rund 24'000 Flüchtlinge. Ihre Anträge wurden relativ rasch bearbeitet. 8'000 sind weitergezogen nach Skandinavien oder in andere Bundesländer. Also zahlenmäßig kein Problem, gefühlt aber schon. Es ist eine Art Phantomschmerz und auch wenn ein Bein amputiert ist, schmerzt das. Das ist eben ein Phantomschmerz, obwohl es gar nicht mehr da ist, aber es schmerzt. Und es ist vielleicht ähnlich wie mit der Minarettabstimmung in der Schweiz. Es gibt nicht viele Minarette, aber trotzdem gab es Sorgen und Unruhen. In Ostdeutschland ist das konkret so, die Menschen sagen, wir müssen uns schon wieder anpassen, diesmal an die Flüchtlinge. Wir haben uns schon einmal angepasst nach der Wende. Eigentlich sollen die Flüchtlinge sich anpassen an uns. Zum Zweiten, Angela Merkel hört nicht auf uns und überhaupt die da oben, die Parteien, die Institutionen, die Medien machen, was sie wollen. Sie reden über unsere Köpfe hinweg und das ist nicht erst seit der Flüchtlingskrise, sondern auch seit der Eurokrise. Und schließlich, was die Menschen sehr beunruhigt in Deutschland, ist immer noch, dass etwa einige 10'000 Flüchtlinge, man weiß nicht, wo sie sind, wo sie sich aufhalten. Und das ist gerade in Deutschland, das beunruhigt die Menschen sehr.
Also die haben das Gefühl, die Politik vernachlässige sie.
Das haben sie das Gefühl. Es wird auch konkret erwähnt. Als ich auf Rügen war, sagte mir ein Mann, die Kommunen haben nicht genug Geld für Schultransporte. Die Eltern müssen jetzt 100 bis 150 Euro dazuschießen. Aber für die Flüchtlinge, da hat man immer Geld. Da spielt alles keine Rolle.
Das ist eine Aussage. Stimmt sie denn auch?
Es sind natürlich unterschiedliche Töpfe. Der Schultransport ist Sache der Kommune. Im Moment sind die Flüchtlinge in der Regel Sache des Bundes und der Länder. Aber das Gegenargument dieses Mannes war, ja gut, dann soll der Bund auch mal für diesen Schultransport bezahlen. Die Politik sagt immer, also wir haben genug Geld, wir werden nicht die einen gegen die anderen ausspielen, aber das ist eigentlich die Stärke der AfD. Früher hieß es immer von links die unten gegen die oben. Die AfD sagt die draußen, also die Flüchtlinge gegen die drinnen, also Flüchtlinge gegen Einheimische. Sie spielt dieses Spiel gegeneinander aus und das ist ein großes Problem für die etablierten Parteien.
Hat denn die AfD Rezepte? Sagt sie, wie sie diese Probleme, die ja auch vorhanden sind, eben auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern lösen würde?
Also die AfD hat seit dem 30. April ein Wahlprogramm. Sie selbst bezeichnet sich als konservativ und liberal. Sie will tendenziell eher weniger Sozialausgaben als mehr. Sie will zum Beispiel die Erbschaftssteuer abschaffen. Da kann man dafür sein, aber das hilft sicher nicht den unteren Schichten, sondern eher denen, die mehr besitzen. Sie erwägt, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Das ist die Haupteinnahmequelle der Kommunen. Also wie die Kommune dann den Schulbus bezahlen soll, ist offen.
Und ist das den Menschen, die jetzt AfD gewählt haben, auch bewusst?
Die Menschen, die AfD gewählt haben, das sind eben nicht nur solche, die Sozialausgaben oder Sozialunterstützung benötigen. Das sind eigentlich quer durch alle Schichten. Und diese Menschen sagen zu zwei Dritteln, wir wollen den anderen Parteien einen Denkzettel geben, damit die mal aufwachen und sich ändern. Es ist ihnen zum Teil durchaus bewusst.
Jetzt muss die AfD auch den Beweis liefern, dass sie es besser machen kann als eben zum Beispiel die CDU dort in diesem Bundesland. Wird sie diesen Beweis liefern können? Was denken Sie, Peter Vögerli?
Sie muss den Beweis nicht antreten, weil die anderen Parteien nicht mit ihr koalieren wollen. Sie will es auch nicht, das hat sie selber gesagt. Sie hat auch Probleme. Sie hat zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern 500 Mitglieder. Sie hat 18 Mandate, das heißt, jeder 30. hat ein Mandat. Das ist also relativ schwierig, genügend Leute zu finden, die auch tatsächlich das Know-how haben. Sie hat zwar angekündigt, konstruktiv tätig zu sein, aber die AfD redet mal so, mal anders. Sie gibt sich manchmal gemäßigt, manchmal spricht sie von der Diktatorin Merkel, was einfach nicht stimmt. Und faktisch habe ich bis jetzt eigentlich nur gehört von der AfD interne Querelen, Meuten gegen Petri, also die zwei Co-Vorsitzenden. Konkret ist bis jetzt eigentlich wenig bekannt, was sie dann wirklich macht.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Peter Vögerli in Berlin. Und in diesen Minuten sollte eigentlich die Bundeskanzlerin Stellung nehmen zu diesem Wahlergebnis ihrer Partei, der CDU, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir warten immer noch auf dieses Statement. Und so geht's im Rendezvous weiter. Bürgerliche Sympathien für ein linkes Anliegen. Warum ausgerechnet ein liberaler Ökonom ganz angetan ist von der Idee einer stärkeren AHV. Viele Spesen und auch ein bisschen was gewesen, die Bilanz zum G20-Gipfel in China. Und geht nicht, gibt's nicht, Elternabende schwänzen. Schwarze Staatslimousinen, hunderttausende freiwillige Helfer und das alles unter staatlich verordnetem stahlblauen Himmel. Das war das Setting des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou. Zwei Tage lang waren die Chefs der 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer an diesem Gipfel, der heute zu Ende gegangen ist. Und sie haben sich viel vorgenommen, die Mächtigen dieser Welt. Unter anderem, dass die Weltwirtschaft angekurbelt werden soll. Die G20 sollten weg vom Blabla hin zu Taten, sagte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, denn auch sinngemäß. Martin Aldrovandi ist für uns in Hangzhou und hat das Treffen mitverfolgt. Die Schlusserklärung, die ist nun verfasst. Ich fragte ihn kurz vor der Sendung, ist denn das nun mehr als Gipfelblabla, was da drin steht?
Es steht eben sehr viel drin und auch sehr viel Unverbindliches. Es geht ja einerseits um die Wirtschaft, ist im Zentrum, da geht es aber auch um Terrorismus, um Flüchtlingsströme, um Innovation und um relativ wenig Verbindlichkeiten. Und dann, was ein bisschen konkreter ist, sind die Überkapazitäten, die kommen in der Schlusserklärung auch zur Sprache. Da haben sich die Amerikaner und die Europäer ja bereits im Voraus über China beklagt, dass eben China die Weltmärkte mit Stahl, mit billigem Stahl von seinen Staatsbetrieben überschwemmt. Und das wurde jetzt auch angetönt, ohne dabei China beim Namen zu nennen. Stattdessen erklären die G20, dass sie sich des Problems bewusst seien und da vermehrt kooperieren wollen.
Das heißt aber noch nicht, dass jetzt China seine Stahlproduktion tatsächlich auch drosselt.
Nein, da muss man jetzt wirklich abwarten, was konkret passiert. Also die Staatsunternehmen in China, Stahl, aber auch andere, also Kohleindustrie zum Beispiel, das sind alles sehr heikle Themen, weil China ja schon lange eigentlich gesagt hat, man wolle diese Kapazitäten abbauen, es aber bisher nicht getan hat, weil es eben heftigen Widerstand gibt in den oder von den betroffenen Industrien und auch von den betroffenen Regionen.
Das heißt, diese Industrie ist so groß, die kann man jetzt nicht einfach runterfahren in China selbst?
Ja, das ist eine sehr mächtige Interessengruppe und die wollen natürlich nicht, dass sie abgebaut werden. Das sind staatseigene Konzerne und das sind eben ganze Regionen, auch ganz viele Arbeitsplätze davon abhängig. Die kann man nicht von heute auf morgen einfach dicht machen.
Neben dieser Kussattacke von EU-Kommissionspräsident Juncker auf den chinesischen Präsidenten gab ja auch der Umgang Chinas mit dem US-Präsidenten Obama zu reden an diesem Gipfel. Obama wurde ja bei der Ankunft auf dem Flughafen ziemlich vorgeführt. Martin Aldrovandi, hatte das irgendein Nachspiel noch?
Ja, das war ganz am Anfang. Obama hat aber selbst gesagt, dass man das nicht überbewerten sollte. Es gab viel schlimmere Spannungen, wenn man das so sagen kann, zwischen den USA und China auf dem Gipfel oder die den Gipfel auch überschattet haben. Also das Südchinesische Meer zum Beispiel, wo die Chinesen verärgert sind, dass es überhaupt ein Thema war jetzt während des Gipfels, wo sie sich auch nicht reinreden lassen wollen von den Amerikanern. Oder auch dieses Raketenabwehrsystem, das in Südkorea geplant ist, wogegen China protestiert. Also ich denke, dieser Vorfall auf dem Flughafen, das war eher ein Randvorfall.
Man hat ja unglaublich viel investiert in diesen Hangzhou für diesen G20-Gipfel. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese zwei Tage, außer Spesen nichts gewesen?
Das würde ich nicht sagen. Also zumindest für China war es die Möglichkeit, sich auf einer Weltbühne zu präsentieren. Das ist das erste so große Treffen für China mit so vielen Staats- und Regierungschefs. Da hat man auch ein Zeichen gegen innen gesetzt, dass man eben hier auf der Weltbühne mitredet. Und da gab es auch die Möglichkeit für die anderen Staats- und Regierungschefs, eben wenn so viele Mächtige der Welt an einem Ort sind, auch bilateral ganz viele Gespräche abzuhalten.
Das waren Einschätzungen von Martin Aldrovandi vom G20-Gipfel in Hangzhou. Rendezvous Mittag 13 vor 1. Plus 10% mehr AHV fordern die Linke und die Gewerkschaften mit ihrer AHV-Plus-Initiative. Am 25. September stimmen wir darüber ab. Bundesrat und sämtliche bürgerliche Parteien im Parlament sind dagegen. Und doch gibt es auch auf bürgerlicher Seite sehr wohl Sympathien für die Stärkung der AHV. Der liberale Finanzmarktökonom Heinz Zimmermann zum Beispiel findet die Idee grundsätzlich gut. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Die AHV-Rente sollte den Existenzbedarf sichern, damit im Alter alle genug haben zum Leben. So steht es in der Verfassung. Doch entspricht das noch der Realität? Ist die erste Säule der Altersvorsorge langfristig tragfähig genug, um diese Aufgabe zu erfüllen?
Ich zweifle,
sagt Heinz Zimmermann, der an der Universität Basel Finanzmarkttheorie lehrt.
Weil heute, wenn man bedenkt, was an Pflegeleistungen auf die ältere Generation zukommt, was auf uns zukommen wird in der Zukunft, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die heutige AHV wahrscheinlich das finanzieren kann.
Die AHV auszubauen, findet er darum grundsätzlich vernünftig. Reformen fordert er aber nicht nur bei der ersten Vorsorgesäule, der AHV. Noch mehr im Argen liege nämlich die zweite Säule, also das System der Pensionskassen. Das Zusammenspiel von erster und zweiter Säule müsse wieder ins richtige Gleichgewicht kommen, sagt Zimmermann.
Eine Idee wäre, die AHV tatsächlich zu stärken, sodass sie wirklich existenzsichernd wäre. Und dafür die ganzen Garantien, welche heute in der zweiten Säule enthalten sind, dass man diese wirklich dort rausnimmt.
Denn diese Garantien hätten in der beruflichen Vorsorge nichts verloren. Konkret meint Zimmermann die Versprechen auf eine bestimmte Mindestverzinsung des Alterskapitals, das die Pensionskassen treuhänderisch für die Versicherten am Finanzmarkt anlegen. Rund 800 Milliarden Franken sind es derzeit, eine stattliche Summe. Doch wegen der niedrigen Zinsen springt beim Investieren der Vorsorgemilliarden immer weniger heraus. Der Finanzmarkt, der sogenannte dritte Beitragszahler neben den Angestellten und den Arbeitgebern, gibt zu wenig her. Die Folge ist, kritisiert Zimmermann, auch in der zweiten Säule wird im großen Stil umverteilt von der jungen, werktätigen Generation zu den Pensionierten.
Das sind also riesige Geldbeträge, also nur damit das klar ist. Es geht hier wirklich um Milliardenbeträge, die jedes Jahr von jung zu alt umverteilt werden über dieses System der zweiten Säule, über den obligatorischen Teil der zweiten Säule, um es genau zu sagen.
Experten schätzen diese versteckten Zahlungen von jung zu alt auf 10 Milliarden Franken jährlich oder sogar noch mehr. Ein solcher Ausgleich zwischen den Generationen ist aber nicht Aufgabe der Pensionskassen, sondern der AHV, ärgert sich der Ökonom.
In der ersten Säule, man kann die Umverteilung kritisieren, aber immerhin ist sie dort offensichtlich und transparent, währenddem sie in der zweiten Säule implizit in sehr vielen komplizierten technischen Annahmen versteckt ist und auch im Ausmaß gar nicht genau quantifiziert werden kann.
Auch Heinz Zimmermann hat die goldene Formel noch nicht gefunden, mit der das Vorsorgesystem langfristig wieder ins Lot gebracht werden könnte. Und er ist auch kein flammender Befürworter der linken AHV-Plus-Initiative. Aber er findet es wichtig, über den Ausbau der ersten Säule nachzudenken. Denn politisch sei es wohl nur so möglich, in der zweiten Säule die Korrekturen anzubringen, die aus Sicht des Finanzmarktprofessors nötig sind.
Und die AHV-Plus-Initiative der Gewerkschaften ist Stoff für die Abstimmungskontroverse mit dem Gewerkschafter Corrado Pardini und der FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter um 1 auf SRF 1 und SRF 4 News. Ein Jahr ist es her, da erschütterte das Bild des toten jungen Eylan die Welt. Der kleine Bub war auf der Flucht ertrunken an der türkischen Küste. Dieses und andere Bilder von Menschen auf der Flucht bewegten auch viele Menschen in der Schweiz und viele wollten helfen. In Basel zum Beispiel entstanden spontan mehrere Vereine. Sie sammelten letzten Herbst Tonnen von Kleidern für die Flüchtlinge auf der Balkanroute. Und heute, was ist aus diesen neuen Hilfsorganisationen geworden? Aus Basel, Marlène Sondra.
Fabiola Bloch, Präsidentin des Vereins Basel hilft mit, steht im 200 Quadratmeter großen Depot des Vereins. Kartonschachteln, Kleider, Kinderwägen türmen sich, wo man hinblickt. Doch der Eindruck täuscht. Basel hilft mit, beliefert Asylzentren in der Region mit Kleidern, vorsortiert auf Bestellung. Mittlerweile hätten sie zu wenig Ware, um die Bestellung zu erfüllen.
Wir haben zum Beispiel im Moment nichts mehr an Männerkleider im S und M. Wir haben nur noch L und XL und das wird nicht gebraucht. Das ist echt ein großes Problem, es wird nicht mehr gebraucht.
Auch Freiwillige zu finden sei schwierig.
Am Anfang, als wir anfingen, da wurden wir komplett überrannt mit Anfragen, mit Mails, mit Messenger-Nachrichten, Leute, die uns helfen wollten, dabei sein wollten. Und jetzt müssen wir aufrufen, wenn wir jemanden suchen und dann meldet sich vielleicht jemand.
Am Anfang, das war vor einem Jahr. Die Bilder in den Medien hätten die Leute bewegt. Der tote Junge am Strand, der aussah wie der Nachbarsjunge. Die Nachricht der umgekommenen Migranten in einem Lastwagen in Österreich. So sei Basel hilft mit spontan entstanden.
Alle wollten sofort etwas tun, um das Elend zu stoppen. Und ich war genau gleich und eine Freundin von mir war auch genau gleich. Und da hat sie einen Facebook-Aufruf gestartet. Und gesagt, wir brauchen sofort ganz viele Spenden, um das an die Asylzentren zu verteilen. Und da habe ich halt auch meine Sachen gepackt und bin da hingefahren und habe das abgegeben. Und dann habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht strukturiert und organisiert. Es war ein Riesenchaos, extrem viel Ware. Und so war ich dann vom zweiten Tag an eigentlich dabei.
Einen Teil der Ware schenkte Basel hilft mit Asylzentren in der Region Basel. Später organisierte der Verein einen Transport nach Serbien, direkt zu den Flüchtlingen auf der Balkanroute. Das spontane Bedürfnis, zu helfen, verspürten letzten Herbst auch etablierte Hilfsorganisationen. Beim Schweizerischen Roten Kreuz Basel habe wochenlang mehrmals täglich das Telefon geklingelt. Das habe sie noch nie erlebt, sagt Sabine Siegrist, Geschäftsleiterin des SRK Basel.
Wir konnten bei weitem nicht alle Leute, die sich da angeboten hatten, wirklich in unsere Projekte aufnehmen.
So habe das Rote Kreuz auch neue Projekte lanciert. Zum Beispiel können sich hier Ansässige melden, um erwachsene Flüchtlinge zu betreuen als Götti oder Gotte. Das große Interesse sei verflogen, sagt Sabine Siegrist. Doch sie hätten neue Freiwillige gewonnen und für das neue Götti-Projekt gäbe es nach wie vor genügend Interessenten. Auch von den spontan entstandenen Organisationen wie Basel hilft mit, sei sie beeindruckt gewesen. Im Kleinen hätten sie das Richtige getan. Als die Hilfsbereitschaft groß war, hätten Private schneller reagieren können als eine Institution wie das Rote Kreuz. Die Hilfswelle ist vorbei. Das spontane Bedürfnis, mit anpacken zu müssen, verflogen. Die Bilder des Flüchtlingscamp in Como haben nicht mehr dieselbe Wirkung. Wir haben uns daran gewöhnt, sagt Fabiola Bloch, Präsidentin des Vereins Basel hilft mit. Das sei aber nicht nur schlecht.
Der Hype ist vielleicht gestorben, das finde ich aber auch gut. Aber jetzt sollte einfach das kommen, was halt nachträglich noch wirkt. Und das sind wir sind noch da.
Wir, das sind ein Dutzend Leute, die Basel hilft mit vorantreiben wollen. Am Anfang habe man nicht gewusst, wie und wo helfen, man sei naiv gewesen. Jetzt wisse man es besser. Als nächstes liefert der Verein medizinisches Material, Kleider, Kinderwägen nach Jordanien in ein Flüchtlingscamp. Helfen braucht einen langen Atem.
Heute muss sich ein Zürcher Elternpaar vor dem Bezirksgericht in Bülach verantworten, weil es mehr als einmal den Elternabend ihres Kindes geschwänzt hat. Die Schule hatte die Eltern deshalb mit 200 Franken gebüßt. Zu Recht oder zu Unrecht? Regionalredaktor Christoph Brunner hat sich gefragt, wie das Zürich und andere Kantone so handhaben.
Die Eltern, die heute Nachmittag vor Gericht stehen, sind von der Fünftklasslehrerin ihres Sohnes mehrmals aufgefordert worden, an den obligatorischen Elternabenden auch wirklich teilzunehmen. An einem persönlichen Elterngespräch im Mai 2014 mussten die Eltern sogar eine entsprechende Vereinbarung unterschreiben. Doch schon einen Monat später blieben die Eltern erneut einem Elternabend fern. In der Folge wurden sie vom Statthalteramt mit den 200 Franken gebüßt. Von Bußen steht zwar nichts im Zürcher Volksschulgesetz, aber Eltern können zur Teilnahme an Elternabenden verpflichtet werden.
In besonderen Fällen kann die Schulleitung oder die Schulpflege den Besuch einzelner Elternveranstaltungen obligatorisch erklären.
Mit diesem Gesetzesartikel ist der Kanton Zürich konkreter als zum Beispiel der Kanton Bern. Dort verpflichtet das Volksschulgesetz die Eltern und Schulen einfach zur gegenseitigen Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite sind in Basel-Stadt die Elternabende sogar noch schärfer geregelt als in Zürich. Die Basler erwähnen explizit mögliche Sanktionen.
Bleiben die Eltern den angeordneten Elternveranstaltungen oder Gesprächen unentschuldigt fern, können sie von der Schulpflege unter Androhung von Strafe vorgeladen werden.
Es ist aber schließlich den Schulen selbst überlassen, ob sie Eltern zur Teilnahme an Elternabenden verpflichten wollen. Pasquale Russo ist Präsident der Zürcher Elternmitwirkungsorganisation, einem Verband, der die Elterngremien im Kanton Zürich vertritt. Russo findet ein Obligatorium für Elternabende richtig und wichtig.
Es ist wichtig, dass die Eltern zumindest über Grundinformationen verfügen, was den Schulalltag der Kinder betrifft. Und demzufolge, dass die Eltern diese Elternabende auch besuchen.
Dieser Meinung ist auch Bernhard Gertsch, der Präsident des Verbandes der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter. Es gäbe Eltern, die sich trotz vieler Bemühungen der Schule einfach nicht dafür interessierten, wie es ihrem Kind an der Schule geht.
Da geht dann der Kontakt verloren und das Kind kann dann orientierungslos sein zwischen Zuhause und Schule. Darum versuchen wir, dass bei gewissen Anlässen wie ein Elternabend, dass dann die Eltern wirklich auch kommen oder ein Elternteil mindestens kommt.
Bernhard Gertsch betont, es sei nur ein sehr kleiner Teil der Eltern, bei dem man die Teilnahme an Elternabenden speziell einfordern müsse. Und zuerst suchten die Schulen das Gespräch mit den betreffenden Eltern.
Ich persönlich bin sehr dafür, dass man versucht, die Eltern zu motivieren und ihnen zu erklären, wieso es uns als Schule so wichtig ist, dass sie an den Elternabenden kommen. Und dass wir dann auch hören, wieso sie vielleicht nicht kommen wollen.
Die Androhung einer Buße, so der oberste Schweizer Schulleiter, könne nur das letzte Mittel sein, wenn sonst gar nichts mehr helfe. Denn sobald mit Sanktionen gedroht werde, sei das Gesprächsklima vergiftet und es sei noch schwieriger, an die Eltern heranzukommen.
1:1, 10% mehr AHV für alle Rentnerinnen und Rentner. Was spricht dafür, was dagegen? Die Kontroverse zur Abstimmung gleich nach Daniel Hofer und den Schlagzeilen dieses Mittags.
Im nordfranzösischen Calais demonstrieren hunderte Anwohner gegen das dortige Flüchtlingslager. Außerdem verursachen aus dem gleichen Grund Lastwagenfahrer lange Staus. Von Calais aus versuchen tausende Migranten nach Großbritannien zu gelangen als blinde Passagiere von Lastwagen. Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss möglicherweise vor Gericht wegen mutmaßlich illegaler Finanzierung des Wahlkampfs von 2012. Über das Begehren der Pariser Staatsanwaltschaft entscheidet ein Untersuchungsrichter. Der Tourismus in der Schweiz kann die rückläufigen Besucherzahlen von Gästen aus dem Ausland nicht ganz mit einheimischen Gästen wettmachen. Deren Übernachtungen haben im Juli leicht zugelegt im Vergleich zum Juli 2015. Von Januar bis Juli hat die Zahl der Übernachtungen insgesamt um 1% abgenommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.